Samstagsuni im Sommersemester 2014. Freiburg 2025. In welcher Stadt wollen wir leben? Sechster Vortrag. Christian Hiss. Wer und was ernährt Freiburgs Bürger jetzt und in der Zukunft?
Meine sehr verehrten Freiburgerinnen und Freiburger, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer und was ernährt Freiburgs Bürger jetzt und in Zukunft? Dieses Thema beschäftigt mich schon seit langem, im Grunde genommen mein ganzes Leben lang. Zunächst als Kind und Jugendlicher, als ich auf dem Hof meiner Eltern am Kaiserstuhl täglich mitarbeiten musste und dadurch den Städtern, unseren Kunden, überhaupt nicht zugeneigt war. Ich gab ihnen die Schuld, dass ich arbeiten musste. Später dann als Unternehmer eines Gemüsebaubetriebes, der über viele Jahre seine ganzen Erzeugnisse hier in Freiburg direkt vermarktet hat, dadurch den Kontakt auf dem Markt viele Freunde in der Stadt gewonnen habe. Seit 1990 bin ich auch theoretisch wissenschaftlich mit diesem Thema befasst. Der Anstoß zu dieser kritischen Auseinandersetzung mit Landwirtschaft, Nahrungsmittelversorgung, Versorgungssicherheit und Ökonomie gab eine Exkursion nach Holland 1989, bei dieser Exkursion mir gewaltige Zweifel am gegenwärtigen Ökonomiebegriff kamen. Diese Auseinandersetzung geht es fast 25 Jahre mit diesem Thema. Frau Steil hat es auch gesagt, ist auch zum wissenschaftlichen Thema geworden. Und ich hätte mir vor 20 Jahren in keinster Weise vorstellen können, dass 2014 der Hörsaal 2004 an der Universität Freiburg nahezu gefüllt ist, über dieses Thema gesprochen wird. Ich freue mich, Ihnen heute einige Gesichtspunkte aus dieser kritischen Auseinandersetzung darlegen zu dürfen. Ich werde zunächst über die ideellen Hintergründe und die praktischen Erfahrungen berichten, die wir mit diesem neuen Ansatz der Bürgeraktiengesellschaft zur Kooperation Stadt-Land machen. Im zweiten Abschnitt werde ich beleuchten, wie sich die Landwirtschaft in der Region in den vergangenen 50 Jahren entwickelt hat und an welcher Stelle wir heute mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln stehen. Im dritten Abschnitt werde ich ein paar Zahlen und Fakten aus der Sicht des Konsumenten aufzeigen. Ich hoffe, dass Sie zum Schluss des Vortrags meine Ansicht teilen, dass wir zu dem Thema Nahrungsmittelversorgung und Landwirtschaft gemeinsam Stadt und Land aktiv werden müssen. Ich hoffe auch, dass Sie dann verstanden haben, dass die Sicherung der regionalen Landwirtschaft keine ideelle oder moralisch-ethische Angelegenheit ist, sondern einzig alleine eine ökonomische. Die Frage nach der Zukunft der Landwirtschaft in der Region stand zentral im Raum, als eine Gruppe von Freiburger Bürgerinnen und Bürgern, Fachleuten verschiedener Disziplinen sowie Bäuerinnen und Bauern aus dem Umland in den Jahren 2003 bis 2006 die Situation näher beleuchtet haben. Man kam zu der Auffassung, dass Risiken bestehen, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Es ist auch nicht leicht, bei dem Überfluss, der bei uns herrscht, an Risiken zu denken. Sie existieren aber dennoch. Auf dem Weg eines Lebensmittels, von seiner Entstehung bis auf den Teller, gibt es viele Abhängigkeiten und Einflüsse, die schwer zu durchschauen und schwierig einzuschätzen sind. Wo kommt das Saatgut für das Gemüse her? Worauf basiert die Fruchtbarkeit der Böden? Wie geht es weiter mit der Hofnachfolge? Welcher Wirtschaftsbegriff steckt eigentlich hinter unseren Wirtschaften? Zwei zentrale Arbeits- und Entwicklungsbegriffe, die sich dabei in den letzten Jahren herauskristallisierten und mit denen wir umzugehen haben, sind die der lokalen Ernährungssouveränität und der Regionalökonomie. Sie signalisieren eine deutliche Abgrenzung zur jetzigen Praxis der Weltmarktorientierung der regionalen Landwirtschaft und der Konsumprämisse des Billigen auf Kosten anderer Länder und der nächsten Generation. Im Herbst 2006 habe ich dann als konkret praktische Maßnahme auf die vorangegangene Debatte das Unternehmen Regionalwert AG, Bürgeraktiengesellschaft in der Region Freiburg, gegründet. Das Geschäftsmodell ist denkbar einfach. Bürgerinnen und Bürger investieren Finanzkapital in ihre Region und ermöglichen damit die Erhaltung und Neugründung von Betrieben der ökologischen Land- und Regionalwirtschaft. Sie halten ihre Anteile dauerhaft und entziehen damit das Land und die Betriebe der gewöhnlichen Kapitalwirtschaft. Sie teilen sich die Risiken und den Erfolg mit den regionalen Bäuerinnen und Bauern, den Einzelhändlern, den Verarbeitern von Lebensmitteln. Diese Betriebe bzw. die Betriebsleiter arbeiten jeweils unternehmerisch selbstständig. Lediglich ihre Mitgesellschafter am Unternehmen sind nicht mehr nur Familienmitglieder wie in vergangenen Zeiten, sondern Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Land und das Inventar gehören ihnen zusammen. Die Regionalwert AG organisiert damit systematisch die Mitverantwortung der Konsumenten an der Produktion ihrer Nahrungsmittel. Gegenwärtig sind bereits über 500 Bürgerinnen und Bürger an dem Unternehmen beteiligt. Mit dem eingelegten Kapital konnten bereits 12 Betriebe neu gegründet und 6 weitere mit Wachstumskapital ausgestattet werden. 2,3 Millionen Euro Finanzkapital sind so in die regionale ökologische Land- und Ernährungswirtschaft geflossen und können dort ihre ökonomische Wirkung entfalten. Konkret bedeutet das, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze entstanden sind, dass mehr landwirtschaftliche Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet wird, dass samenfeste Sorten, also Kulturpflanzensorten, von denen der Landwirt noch selbst Samen nachbauen kann, wieder angebaut werden, dass kleinere Betriebe einen Zugang in den Einzelhandel erhalten, dass die Transportwege kürzer werden, dass Kinder in Kindertagesstätten gesundes Mittagessen erhalten, dass Mitarbeiter in Büros, in Freiburgs Büros regionales Bio-Obst zur Mittagspause bekommen und dass Kulturlandschaft vielfältiger bewirtschaftet wird. Alle Betriebe, die mit dem Kapital der Bürger der Region finanziert sind, arbeiten zusammen und bilden ein praktisches Netzwerk. Jeder wirtschaftet in seinem eigenen Betrieb auf eigene Rechnung und doch bilden sie zusammen eine Wertschöpfungskette vom Acker bis auf den Teller. Der Obstbauer liefert sein Bio-Obst in die Regionalwert-Biomärkte in Breisach und Emmendingen, an die Biohöfe Frische Kiste, den Haus- und Bürolieferdienst des Netzwerks in Freiburg. Die Drogi-Manufaktur in Breisach trocknet das überschüssige Obst und Gemüse zu hochwertigen und haltbaren Spezialitäten. Alles, was zur Ernährungswirtschaft dazugehört, wird unternehmerisch aufgegriffen und in unser Netzwerk geholt. Laufend entstehen neue Betriebe, denn Gründer und solche, die es werden wollen, gibt es viele. Es ist ja ein verbreiteter Mythos, dass sich niemand mehr in der Landwirtschaft selbstständig machen will oder arbeiten will. Ich mache da ganz andere Erfahrungen. Nur sind die Bedingungen der Finanzierung im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft und in der ökologischen zumal für Existenzgründer nicht gut, weil Landwirtschaft und die ganze Ernährungswirtschaft und vor allem die regional kleinräumige als nicht mehr rentabel gilt. Die Regionalwert AG will das ändern und jungen Menschen, die einen Betrieb bewirtschaften wollen, die notwendige Finanzierung bereitstellen. Es fehlt nicht an unternehmerischer Initiative. Es fehlt auch nicht an Geld im Allgemeinen. Es fehlt an einer Kultur des Ermöglichens. Nehmen wir ein Beispiel. Ein junger Obstbauer wollte vor 5 Jahren einen Bio-Obstbaubetrieb in der Region gründen. Er kam nicht aus der Landwirtschaft, hat keinen Betrieb geerbt. Er hatte das Glück, einen Betrieb, der aufgegeben werden sollte, pachten zu können. Er stellte ihn auf den ökologischen Landbau um, weil er im ersten Jahr zwar ökologisch arbeitet, aber die Früchte noch nicht als ökologisch produzierte Erzeugnisse verkaufen darf, muss er das Obst auf dem konventionellen Markt absetzen. Die Preise für das Obst auf dem konventionellen Markt sind extrem niedrig. Seine Zwetschgen verkauft er für 17 Cent das Kilo. Die finanziellen Mittel, die er sich angespart hat, gehen zur Neige. Er bekommt Probleme mit seiner Finanzierung. Niemand, auch keine Bank, finanziert ihn. Das Risiko, dass das Geld verloren geht, scheint zu groß, denn er besitzt keine Sicherheiten, außer seiner fachlichen Qualifikation. Und fachliche Qualifikation in der Landwirtschaft, zumal auch in der ökologischen, gilt als keine Sicherheit heutzutage in der Risikobetrachtung der normalen Finanzwirtschaft. Der junge Obstbauer kommt zur Regionalwirt AG. Diese prüft seine Motivation, seine Unternehmensidee. Die Verantwortlichen kommen zu dem Ergebnis, dass er es schaffen wird, einen Betrieb zu führen und aufzubauen. Sie investieren zunächst 15.000 Euro. Das Geld haben zuvor Menschen aus der Region bei der Regionalwirt AG einbezahlt. Mit dem Geld pflanzt er Apfelbäume. Als man sah, dass er den Betrieb gut führt, erhält er weitere 25.000 Euro. Damit pflanzt er die nächsten Obstbäume. Sein Betrieb kommt in Fahrt. Heute, nach 5 Jahren, umfasst sein Betrieb ein Vielfaches von dem von 2009. 2014, im 5. Geschäftsjahr, erntete er bereits 20 Tonnen Erdbeeren. Die Apfelernte hängt noch an den Bäumen, verspricht aber gut zu werden. In dem Buch über Regionalwirt AG schreibt Siegel, dass er ohne das Vertrauen und die Finanzierung der Regionalwirt AG, also der Bürger, dieser 500 Bürger in der Region, den Betrieb nicht hätte gründen können. Mittlerweile sind weit über 100.000 Euro Bürgerkapital in den Betrieb investiert und, wie ich meine, damit auch sinnvoll angelegt. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Regionalwirt AG beteiligen, gehen bewusst mit den Unternehmerinnen und Unternehmen ins Risiko und beteiligen sich an deren jährlichen Gewinn und Verlust. Sie wissen, dass ein neu gepflanzter Apfelbaum erst im 4. Jahr beginnt, eine Ernte zu tragen und dann Gewinne erwirtschaftet werden können. Die Regionalwirt-Aktionäre wissen, dass die Sicherung ihrer Versorgung mit gesunden und überhaupt mit Nahrungsmitteln schon ein Gewinn an sich, das heißt ein Kapitalertrag ist, ganz unabhängig davon, was an Geldzins dabei herauskommt. Die Regionalwirt-AG wissen auch, dass bei dieser Aktie die Bodenfruchtbarkeit und das frei zugängliche Saatgut als Kapitalwert gesehen werden, weil nur ein fruchtbarer Boden langfristig Erträge bringen kann und der offene Zugang zur genetischen Ressource von Nahrungsmitteln Gold wert ist. Sie wissen es deshalb, weil diese Werte bei der Regionalwirt AG nachgewiesen werden. Anhand von 70 Indikatoren wird die Wirkung der Geldanlage auf die ökologischen und sozialen Faktoren der Regionalwirt AG Betriebe jährlich untersucht und offengelegt. Das hat seinen guten ökonomischen Grund, denn damit sichern wir den Kapitalwert nachhaltig. Ein Boden, der die Fruchtbarkeit verliert, der seine Fruchtbarkeit verliert, verliert schlicht an Wert. Genauso Pflanzensorten, wo wir keinen eigenen Zugang zum Saatgut mehr haben. Nach 7 Jahren der Unternehmenstätigkeit können wir mit Recht behaupten, dass unsere Einschätzungen und Überlegungen von vor 10 Jahren richtig waren. Das Konzept wird bereits in einige weitere Regionen Deutschlands übertragen, auch Europas. Die UNCTAD, die UN-Kommission für Handel und Entwicklung, hat die Regionalwirt AG offiziell als ein Vorbildprojekt für alle Regionen der Erde in ihr Umweltreport 2013 aufgenommen. Katalanische Landesregierung will Regionalwirt AG in Katalonien aktiv umsetzen. Vor 14 Tagen kam ein neues Buch über die Risiken der Versorgung der Menschen in den Städten mit Nahrungsmitteln in den Buchhandel. Brot und Backsteine ist sein Titel. Darin spielt die Regionalwirt AG als Vorbild zukünftiger Ernährungssicherung der Stadtbevölkerung eine wesentliche Rolle. Aber passen eine Aktiengesellschaft und die regionale ökologische Landwirtschaft zusammen? Die Kombination von Profitmaximierung und Regionalökonomie ist nur deshalb überraschend, weil wir uns längst schon daran gewöhnt haben, dass mit der Landwirtschaft in der Region kein Profit zu machen ist und ökologische und soziale Werte scheinbar nichts mit richtiger Ökonomie zu tun haben. Was sich zunächst wie eine Zumutung oder ein Totalverstoß gegen jede geltende Regel anhört, wird dann zu einem logischen Schritt, wenn man sich die Mühe macht, die Entwicklung der Landwirtschaft und des Konsums in den vergangenen 50 bis 60 Jahren zu untersuchen und richtig einzuschätzen, richtig zu beurteilen. Meine These lautet: Die an sozialen und ökologischen Werten orientierte und regional kleinräumig organisierte Versorgung mit Nahrungsmitteln ist der Wirtschaftsbereich, der in naher Zukunft einen Aufschwung erleben wird. Warum? Kaum ein Wirtschaftsbereich ist in ein so schädliches Extrem und gefährliches Risiko entwickelt wie die Nahrungsmittelversorgung weltweit. Wenn wir bereits heute die Schäden und Risiken der industrialisierten Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgung inklusive dem Handel und der Verarbeitung ökonomisch richtig fassen und kalkulieren würden, wären die Produkte, die derzeit billig sind, um ein Vielfaches teurer. Sie sind nur scheinbar billig, weil viele Effekte, die sie auf die Umwelt und die Gesellschaft auslösen, nicht in die Preiskalkulation einfließen. Sie werden der Gesellschaft überlassen, die die Kosten für die Schäden über die Steuern wieder reinholen muss. Denken Sie dabei nur an die Belastung des Wassers durch Nitrat- oder Pestizidrückstände. Bei der Stromerzeugung durch die Atomkraft wird das Problem der ausgelagerten und verdrängten externalisierten Kosten so langsam deutlich. Wären diese schon von vornherein eingerechnet worden, dann wäre der Atomstrom niemals günstiger gewesen. Oder günstig gewesen. Wir stehen bei der Nahrungsmittelversorgung nach meinem Eindruck vor einem großen Umbruch. Vielleicht ähnlich wie bei der Energiewende. Die neuen Paradigmen sind ähnlich. Sie lauten Dezentralität, Bürgerbeteiligung, lokale Netzwerke, Selbstversorgung, Resilienz, Gestaltungshoheit, Ressourcenschonung, Natur- und Umweltschutz. Wir haben die Bürgeraktiengesellschaft als Instrument gewählt, um die Stadt-Land-Kooperation unternehmerisch zu organisieren. Es gibt viele weitere Ansätze der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. Teilweise sind sie schon jahrzehntelang bewährt, teilweise noch ganz jung. Ich komme nun zum zweiten Abschnitt meines Vortrags und werde etwas aus der Geschichte und der Entwicklung der Landwirtschaft hier in der Region ausführen. Denn ohne diesen Blick in die nahe Vergangenheit lässt sich die Dringlichkeit der Veränderung nicht sehen. Hier im Südwesten Deutschlands wurde in den 50er Jahren noch auf jedem Hof nach der Kultur, noch vor 60 Jahren, nach der Kultur der althergebrachten Subsistenzlandwirtschaft gearbeitet. Sie waren in erster Linie Selbstversorgerhöfe und produzierten nur in zweiter Linie für den Markt. Es gab alles auf den Höfen: Hühner, Kühe, Schweine, Getreide, Obst, Wein, etwas Gemüse, Kartoffeln. Der Wirtschaftstyp auf den Höfen waren effiziente Mikroökonomien, die ihren Zweck aus der Sorge um die Sicherung der Bauernfamilie mit allen notwendigen Lebensmitteln bezogen. Der praktische Blick war nach innen gerichtet. Nur etwaige Überschüsse wurden auf dem Markt der nächsten Stadt angeboten. Für die Eichstätter Bauern war der Münsterplatz in Freiburg über ein Jahrhundert hinweg der wichtigste Absatzort für ihre Überschüsse. 1950 gingen, und das buchstäblich, weil zu Fuß, etwa 100 Familien ein- oder zweimal die Woche auf den Münsterplatz, um ihre Erzeugnisse zum Kauf anzubieten. Die Höfe wurden innerhalb der Familie weitergegeben. Der Nachkomme, der die Erbschaft antrat, war automatisch für die Altersvorsorge der Eltern zuständig. Für das Jahr 1963 weist die Ortschronik von Eichstätten am Kaiserstuhl bei knapp 3000 Einwohnern ca. 300 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe aus. Es waren alles diese Familienbetriebe alten Typs. Selbstversorgung bedeutete bis in die 60er Jahre noch, dass sämtliche Produktionsmittel wie Dünger, Saatgut, Energie, Arbeitskräfte, Wissen überwiegend aus dieser mikroökonomischen Einheit Bauernhof stammte. Vor etwa 100 Jahren entstanden die ersten Saatgutzüchter und Samenhändler. In Freiburg bekannt, Samen Hambrecht. 1954 kaufte mein Vater den ersten Traktor, dessen Antriebsenergie aus Diesel, das heißt zum ersten Mal aus Erdöl bestand. Davor wurde mit Pferd und Kuh gearbeitet. Sie bezogen ihre Kraft aus betriebseigenem Futter. Das sollte sich grundlegend rasch ändern. Als ich vor ca. 30 Jahren, 1982, meinen ersten gärtnerisch-landwirtschaftlichen Betrieb in Eichstätten am Kaiserstuhl gründete, war die Situation in der Landwirtschaft schon stark von der Industrialisierung beeinflusst. Die meisten Viehbestände in den Höfen des Dorfes waren verschwunden. Die Anzahl der Betriebe hat sich auf etwa 100 gedrittelt. Die Rebflurbereinigung 70-75 hatten eine radikale Wirkung auf die innere Struktur und das Erscheinungsbild der Betriebe. Man setzte verbreitet und spezialisiert auf den Weinbau in Eichstätten, zunächst auf den genossenschaftlich organisierten, später auf die privaten Weingüter. Als Anfang der 90er Jahre der damalige Bürgermeister Kirchle das Thema Zukunft der Eichstätter Landwirtschaft zum öffentlichen Thema machte, gab es noch 83 Betriebe. Er beobachtete eine rapid verlaufende Veränderung des Dorfes durch den schwindenden Einfluss der Landwirtschaft. Er sah aber gleichzeitig bei der Landwirtschaft eine wichtige Rolle zur Erhaltung des inneren Selbstverständnisses und des Erscheinungsbildes Dorfes als Dorf und wollte aktiv werden. Denn Dorf ohne Bauern mutiert zur Schlafstätte des Oberzentrums Freiburg, und da hatte er eine andere Vorstellung von Dorf. Heute sind in Eichstätten noch ca. 30 Betriebe im Vollerwerb, also 10% von 1963. Im bundesweiten Vergleich immer noch relativ viele. Es einfach so laufen zu lassen wie die letzten 60 Jahre und zu hoffen, dass es angesichts der Überfülle von Nahrungsmitteln schon gut gehen wird, ist das aus meiner Sicht keine Option. Ich will an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass ich in keinster Weise die Landwirtschaft alten Typs favorisiere. Und dass nach meinem Eindruck in der Diskussion, sofern es überhaupt eine gibt zu diesem Thema, viel zu sehr mit alten Bildern von Bauernschaft und Bauern hantiert wird. Es ist meiner Erfahrung nach noch nicht im allgemeinen Bewusstsein, dass es die Bauern und Bauernhöfe, die als Erinnerungsbilder noch bestehen, praktisch nicht mehr existent sind. Von dem alter hergebrachten Bäuerlichen ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Der Typus der alten Landwirtschaft mit seiner inneren mikroökonomischen Konfiguration, und darauf kommt es mir an, hat sich aufgelöst. In Zahlen der Agrarstatistik Baden-Württembergs heißt das, von den 340.000 landwirtschaftlichen Betrieben im Jahr 1960, die im Jahr 1960 noch bestanden, bestehen heute in unserem Bundesland Baden-Württemberg noch 42.000. 1950 arbeiteten 850.000 Menschen in der Landwirtschaft. Heute sind es 181.000, wovon über die Hälfte davon Saisonarbeitskräfte sind. Vollbeschäftigte sind es 35.000. 850.000 zu 35.000. Baden-Württemberg zählt 5,6 Millionen Erwerbstätige. Das bedeutet, nur jeder 160. Vollbeschäftigte ist in der Landwirtschaft und damit in der Nahrungsmittelversorgung tätig. Die Saisonarbeitskräfte haben zugenommen von 1981 auf 1981 28.000. Das ist die eine Kurve, diese lila Kurve, Fremd-AK, von 28.000 auf 2013 100.000. Das heißt, auf jeden vollbeschäftigten Familienarbeitskraft kommen 5 Saisonarbeitskräfte. Die noch bestehenden 42.000 Landwirtschaftsbetriebe haben ihre Produktion spezialisiert und produzieren für den Markt. Wenn es nach dem Bauernverband geht, für den Weltmarkt und nicht mehr für die soziale Einheit der Familie. Unter dem Imperativ der betriebswirtschaftlichen Beratung verwandeln sich die Höfe in Produktionsstätten, die Gesichtspunkte zur Betriebsentwicklung aus der Gewinn- und Verlustrechnung und des bilanziellen Jahresabschlusses beziehen. Die Produktivität wird mit allen Mitteln erhöht. Im Schwarzwald ist deshalb der Embryotransfer bei Milchkühen gang und gäbe. Die Fütterung mit Eiweißfutter aus Übersee weit verbreitet. Die Kühe geben die vierfache Menge Milch. Der Mais wächst 1,5 Meter höher als damals und dominiert die Landschaft. Wenn der Preis für Mais am Weltmarkt steigt, wird hier am Oberrhein mehr davon angebaut. Seinen ganzen Folgen für die Kulturlandschaft. Ist zwar die Rechnung sozusagen, die betriebswirtschaftliche Rechnung spricht für Mais, weil die Verluste an Kulturlandschaft nicht in die Kalkulation eingehen. Die Ertragskapazität eines Betriebes ist heute enorm. Eine Arbeitskraft produziert Nahrungsmittel für 150 Menschen. 1950 hat eine Arbeitskraft 5 Menschen versorgt. Die Produktionsmittel wie Saatgut, Dünger, Energie, Arbeitskraft werden auf dem Weltmarkt besorgt. Die andere Version von Landwirtschaft, die etwa seit dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist die der Biobauern. Sie ist in den letzten 60 Jahren hier in der Region auf ca. 10% der landwirtschaftlichen Betriebe und der Fläche angewachsen. Die Gemarkung Eichstätten wird zu über 20% ökologisch bewirtschaftet. Dazu hat sich herbeigetragen, dass Freiburg ein guter Absatzmarkt für Bioprodukte ist. Viele sahen in der Umstellung auf die ökologische Wirtschaftsweise und damit gleichzeitig auf die Direktvermarktung die einzige Chance, den Betrieb in seiner Struktur erhalten zu können. Der Biolandbau des frühen Typs nahm die Prinzipien des Bauernhofes als Mikroökonomie ernst und versuchte sie in die neue Zeit zu retten. Die Kreislaufwirtschaft ist ein Arbeitsbegriff, der daraus entstanden ist. Man distanzierte sich von der allgemein propagierten Industrialisierung der Landwirtschaft. Hier in der Region hat dies eine verhältnismäßig lange Tradition. So kennen die Freiburger Konsumenten und Konsumenten schon viele Jahre den Biolandbau und ihre Produkte von den Stadtteilmärkten und den Bioläden. 1995 gab es ca. 20 Bioläden in der Stadt. Aber auch dieses gewohnte Bild der vergangenen 50 Jahre ist im Wandel begriffen. Seit einigen Jahren eröffnen immer mehr Filialisten im Biohandel ihre Geschäfte in Freiburg und dominieren den Markt, zunehmenden Markt. Der Zulauf auf den Märkten, Stadtteilmärkten ist im Stocken und die Belieferung für die Bauern oft grenzwertig, wirtschaftlich grenzwertig. Aber mir geht es heute überhaupt nicht darum, mich für den ökologischen Landbau und vielleicht gegen den sogenannten konventionellen zu positionieren. Ich finde, diese Debatte verbaut den Blick auf die eigentlichen Problemstellungen. Es geht mir auch nicht darum, dafür einzutreten, dass nur noch Lebensmittel konsumiert werden sollen, die hier in der Region wachsen. Als leidenschaftlicher Kaffeetrinker wäre ich ziemlich aufgeschmissen mit dieser Haltung. Ich möchte vielmehr den Blick auf die Zusammenhänge werfen, die darüber hinausführen. Dabei kommen zwei relativ junge Begriffe ins Spiel, die Begriffe regionaler Anbau und Regionalvermarktung. Sie wurden vielleicht gerade mal vor 15 Jahren eingeführt, in die Diskussion eingeführt und sind eine Reaktion auf die beschriebenen Entwicklungen. Die Gründung von Stadtteilmärkten ist Teil der praktischen Umsetzung. Doch die beiden Begriffe Regionalität, regionaler Anbau wurden sehr schnell ins Marketing übernommen, vom Marketing übernommen. Oft und nach meiner Erfahrung zu oft ohne innere Deckung. Wo steht nicht überall regional dran? Und der Begriff zieht. Laut Umfragen hat regional als Begriff Bio als Kaufmotiv bei den deutschen Konsumenten bereits abgelöst. Doch im Moment ist der Begriff regional oder Regionalität von Seiten der Anbieter nicht mehr als ein Schlagwort und eine Werbephrase und bei den Konsumenten oft ein Beruhigungsmittel für die latent vorhandene Unruhe, dass mit der Landwirtschaft oder mit der Nahrungsmittelversorgung etwas schiefgehen könnte. Ich will Ihnen das an einem konkreten Beispiel aufzeigen, und zwar an der Genese eines einfachen, banalen Kohlrabis. Ich nehme dazu jenen Kohlrabi, den Sie auf dem Münsterplatz kaufen. Ich nehme nicht diesen Kohlrabi, den Sie sowieso verachten im Discounter, wo Italien oder Spanien als Herkunftsort dran steht. Ich nehme den aus dem Münsterplatz. Dieser Kohlrabi trägt mit hoher Wahrscheinlichkeit folgende Merkmale. Das Samenkorn, aus dem die Pflanze wächst, wurde zu 95%iger Sicherheit in China produziert. Die genetische Information für den Kohlrabi wurde zuvor von einem der letzten 3 großen Gemüsezüchtern weltweit in einem Labor irgendwo in Basel oder Leverkusen zu einer Hybridsorte zusammengebaut. Jede eigenständige Reproduktion des Samenkorns durch den Münsterplatzbauern ist biologisch und rechtlich unterbunden. Das Samenkorn reiste dann von China zu einem Gärtnereibetrieb, der sich auf die Anzucht von Jungpflanzen spezialisiert hat. Holland oder Niederrhein sind die Gebiete. Selten in Baden-Württemberg. Dort wurde das Samenkorn in einen Torfballen abgelegt, vollautomatisch, klar, dessen Hauptsubstanz Torf aus russischen Torfmohren stammt. In diesem Betrieb wuchs der Kohlrabi, die Kohlrabi-Pflanze ca. 6 Wochen zur pflanzfertigen Jungpflanze heran und wurde dann per LGW ins Badische gefahren. Im Betrieb angekommen, wird sie von einer Saisonarbeitskraft im Akkord in die Erde gepflanzt. Denn der Betrieb, der den regionalen Kohlrabi produzierte, arbeitete statistisch zu 80% mit Saisonarbeitskräften aus Osteuropa. Der Dünger, speziell der Stickstoffdünger, ohne den der Kohlrabi im heimischen Boden überhaupt nicht wachsen würde, stammt zu 60% aus der Karibik, Insel Trinidad, 60% aus Russland und nur noch 10% aus Deutschland. Die Maschinenkraft hat die Primärenergie bei der Erzeugung des Kohlrabi längst abgelöst. Diese Energie kommt per Dieselkraftstoff und per Strom in die Region, in die Betriebe. Sehr interessant ist das Thema Technologie, Entwicklung der Technologie, der Maschinen, der Traktoren. Ich würde da darauf verzichten. Und zum Schluss der Kohlrabi-Geschichte kommen. Ist nun die Kohlrabi-Jungpflanze mit ihren ersten 3-4 Blättern endlich auf einem Betrieb in der Region Freiburg angekommen und in die Erde gepflanzt und wächst unter den sehr günstigen klimatischen Bedingungen des Oberrheins in nur 5 Wochen zur Marktreife heran, wird der Kohlrabi freitags geerntet und samstags auf dem Münsterplatz als Erzeugnis aus der Region angeboten. Meine Frage an Sie lautet, was ist an diesem Kohlrabi nun regional? Ich bin der Auffassung, dass der Begriff Regionalität in seiner ökonomischen Konsequenz und seinen Möglichkeiten ernster genommen werden muss. Er darf nicht zur Werbephrase verkommen. Wenn ich ökonomische Konsequenz sage, dann beziehe ich die Ökologie und das Soziale mit ein. Denn nach meiner Auffassung ist die Abspaltung der Wirklichkeitsbereiche der natürlichen Umwelt und der Gesellschaft von der Ökonomie, wie es in der derzeitigen Nachhaltigkeitsdebatte auch getan wird, nicht haltbar und blanker Unsinn. Das so populäre Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, die einteilt in Ökonomie, Ökologie und Soziales, ist schlichtweg Quatsch. Ökologische und soziale Schäden und Risiken sind immer ökonomische Schäden und Risiken, weil ihre Reparatur Geld kosten wird. Vergangene Woche ging durch die Medien, dass der US-Präsident das Thema Bienensterben zu seinem Thema gemacht hat. Ein Viertel der Bienenbestände der USA sind in einem Jahr eingegangen. Obama ist deshalb zum Bienenschützer geworden, weil die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelversorgung durch das Bienensterben bedroht sind. Ich zitiere den Spiegel, 21. Juni 2014. Im Winter 13/14 wurde bei den Imkern in den USA ein Verlust von 23% der Bienenvölker registriert. Eine Entwicklung, die schon länger anhält. Das Präsidialamt erklärte, das Problem ist ernst und stellt eine bedeutende Herausforderung dar, die im Interesse der Nachhaltigkeit unserer Nahrungsmittelproduktion in Angriff genommen werden muss. Die NZZ, Neue Zürcher Zeitung, schreibt, in den vergangenen Jahren habe das Bienensterben in den USA eine wirtschaftlich bedenkliche Dimension erreicht. Die Honigbienen bestäuben Pflanzen, die ein Viertel der Früchte erzeugen, die in den USA konsumiert werden. Mandeln, das zweitwichtigste Agrarzeugnis in Kalifornien, werden fast ausschließlich durch die Honigbienen bestäubt. Deren Bestäubungsleistung sorge für Agrargüter im Wert von jährlich 15 Milliarden Dollar, rechnet das Präsidialamt vor. Weitere Beispiele wie ökologische Schäden durch direkte ökonomische Auswirkungen haben, gibt es unendlich viele. Ich will es dabei belassen. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass die gegenwärtige Billigproduktion von Nahrungsmitteln in Wahrheit gar nicht billig ist, sondern teuer. Das große Problem ist die Bewertung der Risiken und der Schäden in der Bilanz der Betriebe. Wir müssen die Rechnung neu aufmachen. Wir brauchen eine Regionalökonomie, die sich ganz klar unterscheidet von dem, was wir im Moment unter Wirtschaft verstehen. Doch nehmen wir für den dritten und letzten Teil des Vortrags, eine Veränderung des Blickwinkels vor und nehmen die Perspektive der Stadt und seiner Einwohner ein. Jetzt sind Sie dran. Wer oder was ernährt die Stadt heute und in Zukunft? Dazu muss beleuchtet werden, wie und was die Menschen hierzulande konsumieren. Dies hat Atsuko Wakamiya, eine unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, vor circa 4 Jahren in einer Forschungsarbeit einmal getan. Es sind statistische Daten, die den Durchschnitt für Deutschland wiedergeben. Es ist aber davon auszugehen, dass die Daten für den Konsum von Freiburgs Bürgern nicht so viel anders lauten. Wir schauten uns einmal an, was ein Mensch in Deutschland im Durchschnitt im Laufe eines Jahres zu sich nimmt, und im Anschluss daran rechneten wir die Mengen an den jeweiligen Produkten in die dafür notwendige Anbaufläche um. Jetzt gibt's Zahlen und wird spannend. Ich hätte gerne auch ein Rätsel gemacht, ob Sie wissen, wie viel Fläche das Sie verbrauchen, aber da ist mir jetzt die Gruppe zu groß. Meine Erfahrung der letzten 4 Jahre ist, dass sich so gut wie niemand bisher damit beschäftigt hat, wie viel Fläche ihre Nahrungsmittel brauchen, also wie viel Anbaufläche sie verbrauchen pro Jahr. Ich mache es jetzt unter dem Zeitdruck, lege es gleich offen. Also eine Person konsumiert im Durchschnitt und braucht dafür die Fläche von Getreide 295 Quadratmeter, Gemüse, Kartoffeln 52, Obst 33 Quadratmeter. Also Sie wissen, das ist die Anbaufläche, die Sie für das Obst eines Jahresverbrauchs brauchen. Schweinefleisch 790 Quadratmeter, Rindfleisch 256, Hühnerfleisch 189, Eier 160, Milchprodukte 748. Das bedeutet, 2.500 Quadratmeter braucht man, um die Nahrungsmittel für eine Person hierzulande zu produzieren. Nach den Berechnungen von Atsuko Wakamiya braucht man also 2.500 Quadratmeter. Davon sind etwa 1.235 Quadratmeter, also ziemlich genau die Hälfte, für die Erzeugung von Rind, Schwein und Hühnerfleisch reserviert. Legen wir nun die Daten auf unsere Region um. So ergibt sich für die Region Freiburg, das heißt Stadtbezirk, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald plus Emmendingen, Folgendes. In der Region leben insgesamt 644.000 Menschen, davon 230.000 in der Stadt Freiburg. Wir haben eine Gesamtbodenfläche von 222.000 Hektar zur Verfügung. Davon sind 103.000 Hektar Wald, 47%, Landwirtschaft 86.000 Hektar, 41%, Siedlung, Verkehrsfläche 12%, 26.000 Hektar. Von den 86.000 Hektar Landwirtschaftsfläche sind 31.000 Hektar Ackerland, 35.000 Hektar Grünland, 9.000 Hektar Sonderkulturen, davon 7.500 Hektar Wein und ca. 1.500 Hektar Obst. 12.000 Hektar sind nicht bewirtschaftbar, das sind Raine und Böschungen und so weiter. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Region Freiburg bedeutet dies, dass man 162.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bräuchte, um die Menschen in der Region Freiburg aus der Region zu versorgen. Es sind aber nur 86.000 Hektar vorhanden. Das entspricht 41% des Bedarfs. Bei Obst und Gemüse ist immerhin noch die Quote von 81% vorhanden. 1.869 Hektar werden gebraucht, um alles Gemüse und Obst zu erzeugen. 1.518 Hektar stehen zur Verfügung, aber 7.500 Hektar dieser Flächen sind mit Reben bepflanzt. Also wenn man jetzt 400 Hektar von den Reben abzwacken würde, hätten wir die gesamte Fläche zur Verfügung. Aber so weit, so gut. Wenn man sich diesen groben Überblick einmal verschafft hat und damit beginnt, differenziert zu fragen, wird es erst richtig interessant und vor allem der Sache angemessen. Dann geht man vom Durchschnittsverbrauch weg und nimmt die Zahlen des jährlichen Verbrauchs einmal genauer unter die Lupe, dann stellt man fest, erstens, der Verderb von Lebensmitteln ist nicht berücksichtigt. Zweitens, die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ergeben andere Zahlen. Das muss ich Ihnen mündlich sagen, da ist die Zahl verrutscht. Rechnet man den Flächenbedarf der Bevölkerung der Region Freiburg nach den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in die Flächensituation um, dann wären wir bei einem Gesamtbedarf pro Kopf inklusive Fleisch, weil, wie Sie wissen, die DGE ist ja nicht die Vegetariervertretung, bleibt nur noch 1.500 Hektar übrig. Ganz genau heißt das 1.464 hier unten. Nach den Empfehlungen der DGE bräuchten wir also nur noch 95.000 Hektar und 86.000 Hektar sind vorhanden, also 90%. Wird der Fleischverzehr reduziert, vermindert sich der Flächenbedarf noch einmal enorm. Verzichtet man ganz auf Fleisch, halbiert sich der Flächenverbrauch. Würde der Verderb von Lebensmitteln unterbunden werden, so vermindert sich der Flächenbedarf noch weiter. Man könnte alles noch weiter differenzieren, aber ich möchte die Zahlenspiele nicht auf die Spitze treiben. Ich fände es viel interessanter, wenn man die Zahlen konkret machen würde, Fakten konkret machen würde und sie praktisch anwendet. Aber vielleicht noch eine letzte Zahl. Die Investition eines Konsumenten in die Nahrungsmittelproduktion würde ungefähr 12.000 Euro ausmachen. Mit 12.000 Euro Investition in einem Betrieb würden Sie einem Bauern die Möglichkeit schaffen, dass Ihre Nahrungsmittel produziert werden, dass der Boden und die Immobilien, also sämtliche Boden und Inventar inbegriffen. Wir sind dabei, diese neue Regionalökonomie in mehreren Forschungsprojekten zusammen mit Universitäten und Instituten wissenschaftlich zu fassen. Es wird demnächst eine Studie darüber durchgeführt, wie viel der in Freiburg konsumierten Nahrungsmittel im Moment bereits aus der Region stammen. Meine Vermutung ist, dass uns das Ergebnis vielleicht bis in einem Jahr das Ergebnis sehr überraschen wird. Und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Meine Schätzung bewegt sich zwischen 5% und 10%. In Freiburg haben wir ganz andere Bilder. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da diese Fakten schaffen, dass wir das wissenschaftlich angehen und wirklich offenlegen und dann diskutieren. Offenlegen, was ist, und in der Folge diskutieren, ob es zu ändern ist oder ob das in Ordnung ist. Es kann ja sein. Was mir wichtig ist, ist eine objektive Debatte. Es wird ein Forschungsprojekt geben mit der Uni Freiburg zusammen, Betriebswirtschaft, Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, über die neue Art der Bewertung und Bilanzierung landwirtschaftlicher Betriebe. Kulturlandschaft, Vielfalt in der Kulturlandschaft muss ein Bilanzwert werden, ein Vermögenswert, weil wir enorme Verluste haben, aber auch enorme Gewinne dadurch erzielen, und zwar ökonomische. Wenn sich Menschen in einer Region wohlfühlen, hat das einen ökonomischen Wert für die Region. Wenn sie sich nicht mehr wohlfühlen, dann geht die Attraktivität der Region zurück. Nicht nur im Tourismus, insgesamt. Tourismus reagiert als erstes. Wir werden als drittes im Moment projektiertes Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer-Institut zusammen untersuchen, wie der Lebensmittelverderb in regionalen Netzwerken, wie bei der Regionalwert AG, mit Unterstützung von neuen Technologien nicht nur vermindert, sondern sogar ganz vermieden werden kann. Hab jetzt diese Woche vor 3 Tagen gelesen, dass das Thema Lebensmittelverderb, Unterbindung, Techniken für Unterbindung von Lebensmittelverderb für die EU zum Top-Thema für die nächsten 5 Jahre gemacht worden ist. Ich möchte nun zum Schluss meines Vortrags noch einmal kurz zusammenfassen und 10 Thesen in den Raum stellen. Erstens, die sozialen und ökologischen Kosten der industrialisierten Landwirtschaft müssen in die Rechnung einbezogen werden. Alles andere ist Betrug an der Allgemeinheit und den zukünftigen Generationen. Zweitens, die Nahrungsmittelversorgung ist mit hohen Risiken verbunden. Die Produktion ist durch die Arbeitsteilung in viele Einzelstufen aufgeteilt. Landwirtschaftliche Betriebe sind heute nur noch Endfertiger. Wo die Einzelteile herkommen, ist schwer zu durchschauen. Die Abhängigkeit von globalen Organisationen ist meiner Ansicht viel zu groß. Drittens, die Zeit der Verschwendung und des Verderbs von Nahrungsmitteln ist vorbei. Ihre Verhinderung muss erforscht und tatsächlich praktiziert werden. Viertens, das fachliche Wissen über Landwirtschaft ist kein Gemeingut mehr, sondern Expertenwissen. Das macht enorm abhängig und birgt Risiken. Fünftens, lokale Ernährungssouveränität ist ein ökonomisches Wohlstandsziel und kein moralisches Paradigma. Sechstens, unsere Region kann ihre Bürger ernähren. Dann sollte sie es auch tun. Siebtens, Regionalökonomie muss ein Thema für die Forschung werden. Achtens, wir brauchen eine neue, pragmatisch organisierte ökologische Regionalökonomie. Keine Mythen und Vorurteile. Neuntens, es braucht neue Formen der Kooperation zwischen den Produzenten und den Konsumenten. Zehntens, die Wertschöpfung aus der Land- und Ernährungswirtschaft muss wieder in die Region fließen und nicht wie jetzt und die letzten 50 Jahre aus der Region abfließen. Danke Ihnen herzlich.